ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham. Anlässlich des 80. Jahrestages des Kriegsendes haben wir heute zwei Hörbücher ausgesucht, die sich mit dem Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit beschäftigen. Ein Ende und ein Anfang, wie der Sommer 45 die Welt veränderte, von Oliver Hilmes, und unser Kinder- und Jugendhörbuch Geheimname Eisvogel von Liz Kessler. Beide sind auch auf die aktuelle HR2-Hörbuch-Bestenliste vom Mai gekommen. Mit dem Wissenschaftskabarettisten Florian Freistetter fliegen wir dann hoch hinaus ins Weltall mit seinem Hörbuch Sternengeschichten. Und wir stellen Ihnen die neu aufgelegte Lesung eines bekannten Romans aus dem 19. Jahrhundert vor. Er wird gelesen von Gerd Westphal. Und Sie dürfen schon mal raten, welche Frau in den Gedanken eines alten Bekannten hier so beschrieben wird.
Ach, Ihre Mutter, die gute Frau Bürstenbinder, die das Püppchen drüben im Apfelsinenladen immer so hübsch herauszuputzen wusste. Sie hat in ihrer Weiberklugheit damals ganz richtig gerechnet. Nun ist das Püppchen eine Kommerzienrätin und kann sich alles gönnen, auch das Ideale. Und sogar unentwegt ein Musterstück von einer Bourgeoise.
Mehr über diese Dame hören Sie gleich. Und selbstverständlich gibt es die Hörbuchzeit auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de, jederzeit abrufbar. Der Autor Oliver Hilmes hat in Zeitgeschichte promoviert und arbeitet als Kurator für die Stiftung Berliner Philharmoniker. Er schrieb über Alma Mahler-Werfel und Cosima Wagner. Sein Bestseller Berlin 1936, 16 Tage im August, wurde in viele Sprachen übersetzt und mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Schattenzeit, Deutschland 1943, Alltag und Abgründe wurde ebenfalls ein Spiegel-Bestseller. Hilmes neues Werk heißt Ein Ende und ein Anfang, wie der Sommer 45 die Welt veränderte. Als Buch ist es beim Verlag Siedler erschienen und das Hörbuch gelesen von Julian Mehne bei DAV, der Audioverlag. Dorothee Meyer-Karweg, der Zeitraum, über den Hilmes schreibt, ist also streng umrissen. Aber wie genau erzählt er davon?
Ja, erstmal, man kann die Zeit sogar noch ein bisschen genauer eingrenzen. Es geht nämlich konkret um die Zeit vom 8. Mai, also dem Tag der deutschen Kapitulation, bis zum 2. September 45, dem Tag der japanischen Kapitulation, mit so ein paar kleinen Rück- und Vorausblicken. Und Hilmes erzählt von diesem Sommer anhand von diversen Personen, die diese Zeit erlebten und darüber dann Zeugnis abgelegt haben, also in Tagebüchern, Briefen und so weiter.
Was sind das für Personen? Wen hat er ausgesucht?
Das sind Bekannte und Unbekannte. Das reicht von US-Präsident Harry S. Truman über den englischen Premierminister Winston Churchill, Joseph Stalin, den französischen Präsidenten Charles de Gaulle, geht weiter mit Größen des Kulturlebens wie Klaus, Erika und Thomas Mann, Alma und Franz Werfel, Billy Wilder, die Autorin Thea Sternheim. Und dann hören wir noch von Holocaust-Überlebenden und auch von unbekannten Frauen und Männern.
Wie werden jetzt alle diese Leben der Personen miteinander verwoben?
Also Hilmes geht größtenteils chronologisch vor und springt dann innerhalb eines bestimmten Zeitraums dann von Person zu Person. Und so entsteht dann so ein ganz dichtes Gewebe aus Ereignissen und Erlebnissen, die diese Zeit eben widerspiegeln.
Sie haben bestimmt ein Beispiel für uns.
Ja, spannend finde ich beispielsweise die Anekdoten, die über die großen Politiker erzählt werden, also beispielsweise über das Verhältnis zwischen Truman und Churchill oder wie Stalin immer wieder versuchte, die anderen Siegermächte auszutricksen oder auch wie misstrauisch Charles de Gaulle von den anderen Alliierten betrachtet wurde.
Auf Seiten des Generals ist eine gehörige Portion gekränkter Eitelkeit im Spiel. Zwar haben Stalin, Churchill und Roosevelt die von ihm angeführte provisorische Regierung im Oktober 1944 offiziell anerkannt, doch de Gaulles Anwesenheit bei den großen Kriegskonferenzen von Teheran und Jalta war unerwünscht gewesen. Die Alliierten behandeln die Grande Nation offensichtlich als Siegermacht zweiter Klasse, was sich nicht gut mit dem Selbstverständnis des Generals verträgt. Das Misstrauen ist auf allen Seiten groß. Schon für den verstorbenen Franklin D. Roosevelt war de Gaulle ein möchtegern Napoleon gewesen, der den Krieg als Sprungbrett zur Diktatur nutzen wollte. und Winston Churchill ließ bereits im Mai 1943 seine Minister wissen, er hasst England und hat überall eine Spur von Anglophobie hinterlassen. Er hat nie selbst gekämpft, seit er Frankreich verlassen hat, und er hat sich bemüht, seine Frau vorher in Sicherheit zu bringen. Der britische Premierminister beschreibt den französischen General als eitel und sogar bösartig und verdächtigt ihn faschistischer Tendenzen.
Ja, und da haben wir den Schauspieler Julian Mehne gehört. Und ich finde, er hat so eine sehr eindringliche Stimme, die mich richtig gefangen nimmt und ins Geschehen zieht und auch Spannung erzeugt. Und zurück zum Inhalt. Man merkt, die Siegermächte waren sich ja einig im Kampf gegen Deutschland. Aber jetzt brechen auch wieder so alte Animositäten auf.
Was erzählt er denn an Geschichten so neben der großen Politik?
Ja, beispielsweise erzählt er immer wieder von Klaus Mann, der 1945 38 Jahre alt ist und für eine amerikanische Soldatenzeitung aus dem zerstörten Deutschland und dessen Nachbarländern berichten soll und viele Menschen zu ihrer augenblicklichen Lebenssituation interviewt. Und er besucht dabei unter anderem Richard Strauss, den Komponisten, der jetzt 80 Jahre alt ist und in einer Villa in Garmisch lebt. Und Klaus Mann bleibt inkognito und Strauss erzählt ihm dann, ja, das Dritte Reich sei ihm mitunter lästig gewesen. Und zwar empört er sich, weil beispielsweise zu Kriegsende von ihm erwartet wurde, dass er Ausgebombte und Heimatvertriebene bei sich aufnehmen sollte.
Mein Appell an Hitler hatte keine Wirkung. Er bestand darauf, dass auch ich Opfer bringen müsse. Einquartierung, eine Unverschämtheit. Ob er jemals daran gedacht habe, Nazi-Deutschland zu verlassen, will Klaus wissen. Strauß schüttelt den Kopf. Warum hätte er wohl Deutschland verlassen sollen, antwortet er überrascht. Ich habe doch meine Einkünfte hier, ziemlich große sogar. Schließlich gibt es bei uns mindestens 80 Opernhäuser. Klaus glaubt seinen Ohren nicht zu trauen. Die Naivität, mit der er sich zu einem völlig ruchlosen, völlig amoralischen Egoismus bekennt, könnte entwaffnend, fast erheiternd sein, wenn sie nicht als Symptom sittlich-geistigen Tiefstandes so erschreckend wäre, notiert er hinterher. Richard Strauss ist für ihn ein großer Mann, so völlig ohne Größe.
Ja, also Oliver Hilmes fügt diesem sehr negativen Bild von Richard Strauss dann doch noch ein paar ehrenwertere Facetten hinzu. Und er erzählt dann noch, wie Nazi-Verbrecher gefasst werden, beispielsweise Heinrich Himmler, der sich mit Zyankali umbringen kann, bevor er verhört wird. Und er erzählt, wie andere Nazi-Größen im sogenannten Camp Ashken, also Camp Ascheimer, im luxemburgischen Bad Mondorf auf ihren Prozess warten und Erika Mann dieses Lager besuchen darf. Er erzählt, wie Holocaust-Überlebende diese erste Zeit in Freiheit erleben, wie ein russischer Armeegeneral die Massenvergewaltigungen rechtfertigt, aber auch von Vergewaltigungen durch amerikanische GIs.
Das ist ja eine eher unbekanntere Facette der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Ja, fand sicher auch nicht in dem Maße statt wie durch die Russen. Aber ja, das gab es durchaus auch. Und Hilmes verschweigt auch nicht, dass die Kriegsgefangenen auch durch die westlichen Alliierten mitunter sehr schlecht behandelt wurden.
Jetzt hatten wir die große Politik, wir hatten bekannte Persönlichkeiten. Was erzählt er denn aus dem Leben der normalen Bevölkerung?
Ja, darüber berichtet er beispielsweise durch das Tagebuch der unbekannten Berlinerin Else Tietze, die damals alles für ihre Angehörigen aufgeschrieben hat.
Meine lieben, lieben Kinder, das Schreiben wird immer schwerer, weil das Herz immer schwerer wird. Manchmal denke ich, es geht nicht mehr. Es ist Freitag, der 8. Juni, und Else Tietze ist völlig verzweifelt. Seit über 2 Monaten ist sie nun ohne ein Lebenszeichen ihrer Angehörigen. Es ist ja so gar keine Aussicht vorhanden, etwas von euch zu erfahren oder euch in absehbarer Zeit wiederzusehen. Wenn ihr nur gesund seid und nicht hungern braucht. Hier ist ein dauerndes Schlangestehen. Wir haben jedes eine Nummer bekommen. Da wird es vielleicht besser, aber man muss immer sehen, ob und wann es etwas gibt. Und so sind wir beim Fleischer schon das 4. Mal mit voraussichtlich morgen vertröstet worden. Mir ist das im Grunde so gleichgültig, aber natürlich holt man sich das Wenige, was man bekommt.
Das klingt nach sehr vielen Puzzlestücken, die Oliver Hilmes hier zu seinem großen Bild zusammenfügt. Ist das eher was für jemanden, der sich mit Zeitgeschichte sehr beschäftigt, oder kann man auch mitkommen, wenn man da nicht so dabei ist?
Also ich würde sagen, es ist vor allem was für interessierte Laien. Also Oliver Hilmes will schon informieren und dabei aber auch eben sehr unterhalten, was ihm auch gut gelingt, finde ich. Also man bekommt die großen politischen Abläufe mit, beispielsweise die Verhandlungen der Alliierten oder den letzten Test der Atombombe und dann die Entscheidung, sie einzusetzen, um die Japaner auch zur Aufgabe zu bewegen. Darüber hinaus setzt Oliver Hilmes aber vor allen Dingen auf viele kleine persönliche Geschichten und Ereignisse, die ja in vielen Geschichtsbüchern weggelassen werden. Das sind aber die Dinge, die man sich besonders gut merken kann, weil sie einen aufregen, weil sie witzig sind oder auch traurig. Also vor allen Dingen auch die Gefühle ansprechen. Mitunter verliert er sich so ein bisschen so im Klein-Klein der Anekdoten und es fehlt auch die große Analyse. Dafür sind dann andere Werke vielleicht gut, aber wer sich grundsätzlich für diese Zeit interessiert, der wird schon sehr viel Gewinn aus diesem Hörbuch und Buch ziehen können.
Oliver Hilmes, Ein Ende und ein Anfang, wie der Sommer 45 die Welt veränderte. Gelesen von Julian Mehne. Eine MP3-CD, das sind rund 6,5 Stunden, gibt es für 25 Euro bei der Audio Verlag. Das Hörbuch kommt auf den 2. Platz der hr2 Hörbuchbestenliste vom Mai. Und die gesamte Liste finden Sie mit Hörbeispielen auf hr2.de. Einfach nach unten scrollen. Unser nächstes Hörbuch ist ein Sachhörbuch, eines über das Weltall. Es stammt von Florian Freistetter. Dr. Florian Freistetter ist fester Bestandteil der Science Busters. Als Astronom erforscht er das Universum, aber auch das Bier und die vielen Verbindungen, die zwischen der Astronomie und dem Bier existieren. Zudem ist er Co-Autor des Buches »Das Universum ist eine Scheißgegend«. Die Science Busters, das sind ja Wissenschaftskabarettisten. Das heißt, sie bringen Naturwissenschaften auf witzige Art dem Publikum nahe. Wir haben auch schon Hörbuchproduktionen von Ihnen vorgestellt. Von Florian Freistetter gibt es jetzt das Hörbuch mit dem Titel Sternengeschichten. Dorothee Meyer-Karwick, erzählt er darin auch witzig über Sterne und das Weltall? Also ich würde es so erwarten.
Ja, witzig vielleicht nicht, aber durchaus unterhaltsam und vor allen Dingen auch spannend. Und zwar so, dass es eben auch interessierte Laien verstehen. Die Betonung liegt hier allerdings auf interessiert, denn er erklärt hier schon auch viele wissenschaftliche Fakten. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert.
Es gibt ja auch einen Podcast von Florian Freistetter mit dem Namen Sternengeschichten.
Ja, da gibt's inzwischen sogar mehr als 600 Folgen und die hat Freistetter hier für das Hörbuch nach Themenblöcken sortiert, aktualisiert und mit Einführungen versehen. Und natürlich hören wir nicht alle 600 Folgen, sondern nur eine Auswahl.
Es gibt ja viele, die gerade mal den großen Wagen im Himmel als Sternbild erkennen und eigentlich gar nicht wissen, was der Unterschied zwischen Sternen und Planeten ist.
Ja, wo Sie das ansprechen, ich musste lernen, dass Sternbilder für heutige Astronomen überhaupt gar keine Rolle spielen.
Nein.
Und der große Wagen auch gar kein richtiges Sternbild ist.
Den kennt zwar jedes Kind und es ist die einzige Konstellation, die Menschen meistens ohne Probleme am Himmel finden können, aber der große Wagen ist kein offizielles Sternbild. Die Sterne des großen Wagens gehören zum Sternbild des großen Bären. Der große Wagen selbst ist ein sogenannter Asterismus. So nennt man Gruppen von Sternen, die kein eigenes Sternbild bilden, aber trotzdem irgendwie markant aussehen. Und auch die markante Gruppe der Plejaden ist zum Beispiel ein Asterismus, der Teil des Sternbilds Stier ist. Sternbilder spielen heute für die Forschung keine Rolle mehr. Die Kataloge enthalten viel zu viele Sterne, als dass selbst die Positionsangabe über die Sternbilder noch praktikabel wäre. Will man die Position eines Sterns angeben, dann benutzt man Rektaszension und Deklination oder andere Koordinaten in den modernen Koordinatensystemen der Astronomie. Will man ein Teleskop auf einen Stern richten, dann muss man diese Koordinaten meistens sowieso nur noch in einen Computer tippen und der Rest geht automatisch. Die moderne Forschung braucht keine Sternbilder.
Ja, also wir haben gehört, Fremdwörter werden hier nicht unterschlagen.
Ja.
Und als Ehrenrettung für die Sternbilder sagt Florian Freistetter auch, dass, wenn man Kindern die Sterne näher bringen will, Sternbilder durchaus eine wunderbare Hilfe sind, um sich zu orientieren.
Ich musste jetzt ein bisschen schlucken, das war schon ganz schön viel Holz. Sie sagten, das Hörbuch ist nach Themenblöcken geordnet. Fangen wir mal so an. Welche sind das?
Also im Teil 1 geht es um Sterne an sich. Da erklärt er also, was ein Stern eigentlich ist, wie er entsteht und wie er vergeht beispielsweise. Im Teil 2 geht es um den Anhang von Sternen, also Kometen, Asteroiden, Monde und so fort. Teil 3 nennt er Sterne und ihr Zuhause. Da geht es also um die Galaxien, die Struktur des Universums. Und auch besondere Galaxien, beispielsweise gibt es grüne Erbsengalaxien, ja, ist wirklich so. Und im Teil 4 wird es dann historisch, da geht er auf Menschen ein, die die Sternkunde weitergebracht haben. Und Teil 5 nennt er Sterne und der Rest, da geht es um die Suche nach intelligentem Leben, um Astrologie, die Größe des Universums und auch dessen möglichen Zusammenbruch irgendwann einmal.
Ja, das interessiert vielleicht viele, das hat vielleicht auch mit schwarzen Löchern zu tun, erzählt er was darüber?
Na, das hat erstmal nichts mit schwarzen Löchern zu tun. Und dann gibt's ja noch ein anderes Vorurteil, dass nämlich schwarze Löcher alles ansaugen und verschlucken, also was ganz Böses sind.
Schwarze Löcher sind keine Staubsauger. Die saugen nichts an. Wie sollen die das auch machen? In ihnen steckt ja keine Pumpe oder irgendein komisches Gerät. Die Anziehungskraft, um die es hier geht, ist die Gravitationskraft und die hängt vom Abstand zum schwarzen Loch und von seiner Masse ab. Würde man unsere Sonne durch ein schwarzes Loch ersetzen, das genauso viel Masse hat wie unsere Sonne, dann würden wir auf der Erde nichts davon merken. Klar, wir würden merken, dass es finster und kalt wird, weil die Sonne nicht beleuchtet, wir würden alle sterben und die Erde würde zu einer leblosen Eiswüste, aber das wäre auch alles. Wir würden definitiv nicht angesaugt werden. Denn die Erde ist immer noch genauso weit vom schwarzen Loch entfernt wie vorher von der Sonne. Und da das schwarze Loch auch die gleiche Masse hat wie die Sonne, hat sich an der Gravitationskraft, die die Erde spürt, absolut nichts geändert. Die Erde könnte die nächsten paar Milliarden Jahre um das schwarze Loch kreisen, ohne hineinzufallen. Ein schwarzes Loch saugt nichts an. Das Besondere am schwarzen Loch ist keine mysteriöse Saugkraft, sondern seine Dichte. Oder anders gesagt, das Besondere an einem schwarzen Loch ist, dass man seiner gesamten Masse viel näher kommen kann, als man großen Massen im Weltall normalerweise nahe kommen kann. Es kommt beim schwarzen Loch nicht darauf an, welche Masse es hat, sondern nur darauf, welchen Raum diese Masse einnimmt.
Ja, wieder was gelernt. Und dieses Gefühl, wieder was gelernt, das stellt sich ständig in diesem Hörbuch ein.
Florian Freistetter erzählt ja selbst, und mein Gefühl ist es auch, er macht das sehr gut.
Ja, ich finde das auch. Er hat eine angenehm variantenreiche Stimme und man spürt so seine Begeisterung und die steckt dann eben auch an. Das, was er erzählt, ist durchaus anspruchsvoll. Wir haben es gehört und eher in Häppchen zu genießen. Aber ich muss sagen, es fällt schon auch schwer aufzuhören. Das Ganze ist wirklich erhellend für Laien, aber ich denke, je nach Thema, auch für Profis. Das Hörbuch enthält übrigens noch ein sehr schönes Booklet mit Fotos und Erklärungen.
Florian Freistetter, Sternengeschichten, die Geheimnisse des Universums, erzählt vom Autor selbst. Eine MP3-CD hat eine Dauer von fast 9 Stunden, kostet 22 Euro und ist bei der Hörverlag erschienen. Das Hörbuch kommt auf den 3. Platz der hr2-Hörbuch-Bestenliste vom Mai. Jetzt kommen wir zu einer Lesung eines Romans, der schon 1882 veröffentlicht wurde. Der Autor ist Theodor Fontane. Er wurde 1819 geboren, arbeitete zunächst als Apotheker, dann als Journalist und Schriftsteller und er starb 1998 in Berlin und hat uns viele Romane hinterlassen, die dem poetischen Realismus zugeschrieben werden. Dorothee Meyer-Karweg, Sie haben uns eine Lesung mitgebracht, die nun neu herausgekommen ist, obwohl sie schon 1989 produziert wurde, und zwar mit dem großen Gerd Westphal als Sprecher.
Ja, es ist die ungekürzte Lesung des Romans Frau Jenny Treibel. Dieser Roman steht so ein bisschen im Schatten von Fontanes berühmtestem Werk, Effi Briest, gilt aber als sein scharfzüngigster und witzigster Roman.
Für alle, deren Schullektüre schon ein bisschen länger her ist, können Sie uns den Roman noch mal kurz in Erinnerung rufen?
Ja, also die Handlung spielt in Berlin. Hauptfigur ist natürlich Jenny Treibel, eine gesetzte Frau von gut 50 Jahren und die ist verheiratet mit dem Kommerzienrat Treibel, einem Fabrikanten. Die Familie ist gut bekannt mit der von Willibald Schmidt, einem Gymnasialprofessor, und dessen Tochter Corinna. In der Jugend hieß Jenny noch Bürstenbinder mit Nachnamen. Ihr Vater hatte so einen kleinen Kolonialladen. Willibald und Jenny waren damals heimlich verlobt. Und Willibald schrieb ein poetisches Lied auf Jenny, das die berühmte Stelle enthält, wo sich Herz zu Herzen findet. Jenny ließ sich die Anbetung auch immer sehr gern gefallen, aber als dann der deutlich reichere Kommerzienrat vorsprach, hat sie den dann geheiratet.
Eine ganz schöne Kränkung für Willibald Schmidt.
Ja, aber er ist definitiv nicht nachtragend. Die beiden Familien sind auch nach vielen Jahren miteinander befreundet. Und da springen wir mal rein ins Geschehen. Willibalds Tochter Corinna besucht mal wieder Jenny Treibel und sie unterhalten sich über Corinnas Vater. Und Corinna sagt,
Papa ist gut, aber einseitig und eigensinnig. Das kann ich nicht zugeben, Corinna. Dein Papa ist ein Juwel. Das weiß ich am besten. Er unterschätzt alles Äußerliche, Besitz und Geld und überhaupt alles, was schmückt und schön macht. Nein, Corinna, sage das nicht. Er sieht das Leben von der richtigen Seite an. Er weiß, dass Geld eine Last ist und dass das Glück ganz woanders liegt. Sie schwieg bei diesen Worten und seufzte nur leise. Dann aber fuhr sie fort. Ach, meine liebe Corinna, glaube mir, kleine Verhältnisse, das ist das, was allein glücklich macht.
Ja, ist klar, das sagt sich leicht, wenn man materiell ausgesorgt hat.
Genau, so ist es. Und das wahre Wesen Jenny Treibels zeigt sich dann auch, als ihr Sohn Leopold seiner Mutter gesteht, dass er sich mit Corinna verlobt habe. Also der Tochter des angesehenen, aber eben nicht sonderlich betuchten Willibalds. Jenny kann es nicht fassen.
Also mit Corinna. Ja, Mutter. Und alles nicht bloß zum Spaß, sondern um euch wirklich zu heiraten. Ja, Mutter. Und hier in Berlin und in der Luisenstädtischen Kirche, darin dein guter, braver Vater und ich getraut wurden. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Und immer wieder ja, Mutter. Es klingt, als ob du nach Kommando sprichst und als ob dir Corinna gesagt hätte, sag nur immer ja, Mutter. Nun, Leopold, wenn es so ist, so können wir beide unsere Rollen rasch auswendig lernen. Du sagst in einem Fort ja, Mutter, und ich sage in einem Fort nein, Leopold. Und dann wollen wir sehen, was länger vorhält, dein Ja oder mein Nein. Ich finde, dass du es dir etwas leicht machst, Mama. Nicht, dass ich wüsste. Wenn es aber so sein sollte, so bin ich bloß deine gelehrige Schülerin. Jedenfalls ist es ein Operieren ohne Umschweife, wenn ein Sohn vor seine Mutter hintritt und ihr kurzweg erklärt, ich habe mich verlobt. So geht das nicht. In unseren Häusern. Das mag beim Theater so sein. Oder vielleicht auch bei Kunst und Wissenschaft, worin die kluge Corinna ja großgezogen ist. Und einige sagen sogar, dass sie dem Alten die Hefte korrigiert. Aber wie dem auch sein möge, bei Kunst und Wissenschaft mag das gehen, meinetwegen. Und wenn sie den alten Professor, ihren Vater, übrigens ein Ehrenmann, auch ihrerseits mit einem »Ich habe mich verlobt« überrascht haben sollte, nun so mag der sich freuen. Er hat auch Grund dazu, denn die Treibels wachsen nicht auf den Bäumen und können nicht von jedem, der vorbeigeht, heruntergeschüttelt werden. Aber ich freue mich nicht und verbiete dir diese Verlobung.
Tja, also hier läuft nicht nur Jenny zu großer Form auf, sondern auch Gerd Westphal als Interpret. In diesen dialogischen Szenen, und davon gibt es viel in diesem Roman, zeigt er sein ganz großes Können. Auf der einen Seite dieser devote Sohn Leopold, ja Mutter. Auf der anderen die hier sehr aufgebrachte Jenny Treibel mit fast überschlagener Stimme. Also besser kann man das gar nicht interpretieren.
Ja. Wenn ich mich recht erinnere, bleibt es bei Jenny ja nicht nur bei den Worten.
Genau, so ist es. Jenny Treibel tut sofort alles, um die Verbindung zu hintertreiben und Leopold mit einer anderen jungen Frau zu verkuppeln, die deutlich besser gestellt ist als Corinna. Ja, und Corinna muss bald einsehen, dass ihr Leopold ein ganz schön schwaches Muttersöhnchen ist, denn der fügt sich in sein Schicksal und heiratet letztendlich die reiche Hamburgerin, die seine Mutter ausgewählt hat. Das macht aber wiederum den Weg frei für Marcel, einen jungen Archäologen, der schon lange in Corinna verliebt ist. Am Ende, es handelt sich schließlich um eine Komödie, sind dann doch alle mit ihrem Schicksal zufrieden.
Der Roman ist über 100 Jahre alt. Die Verhältnisse haben sich deutlich verändert. Wie hat er die Zeit überstanden?
Ja, also es gibt schon ein paar Dinge, die ein bisschen schwer verständlich sind. Dazu gehören Gespräche von Kommerzienrat Treibel oder Willibald Schmidt über gesellschaftliche, kulturelle und politische Gegenstände. Aber das wohlhabende Bürgertum, das Armut als pittoresk und romantisch empfindet, man ist ja nicht selbst davon betroffen, oder Mütter, die ins Leben ihrer Kinder eingreifen und schwache Söhne, die das mit sich machen lassen, die gibt es noch heute. Und dieses menschliche Miteinander, das wird hier mit sehr viel Witz und Ironie aufs Korn genommen. Interessant auch, dass wir hier die Anfänge der Frauenemanzipation erleben in Gestalt von dieser Corinna, die schon ganz genau weiß, was sie will. Das alles macht den Roman heute noch interessant. Und wenn er dann noch so ungekürzt von Gerd Westphal vorgetragen wird, dann ist das ganz große und auch empfehlenswerte Kunst.
Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel, gelesen von Gerd Westphal. Die ungekürzte Fassung hat eine Dauer von etwas über 7 Stunden, gibt es als Download für 24,95 und ist bei der Audio Verlag erschienen. Und jetzt kommen wir zu unserem Kinderhörbuch und das ist diesmal für Mädchen und Jungs ab 11 Jahren.
Genau, anlässlich des 80. Jahrestags des Kriegsendes habe ich eines ausgesucht, das sich mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, und zwar in den Niederlanden, die seit 1940 ja von den Deutschen besetzt wurden.
Geschrieben hat es die britische Schriftstellerin und Journalistin Liz Kessler. Bekannt sind deren Kinderbücher über das Meermädchen Emily. Die wurden zu internationalen Bestsellern. Und ihr neuer Roman heißt Geheimname Eisvogel und führt uns eben in die Niederlande des Jahres 1942 und in die Jetztzeit in Großbritannien. Dorothee Meyer-Karwick, wer oder was versteckt sich hinter diesem Geheimnamen Eisvogel?
Ja, ein Mädchen, um das es hier geht. Hanni heißt sie. Sie ist Jüdin und lebt mit ihren Eltern und der jüngeren Schwester Mila 1942 eben in den Niederlanden.
Durch die Besatzungszeit mussten auch hier die Juden um ihr Leben fürchten.
Genau, auch dort wurden ihnen immer mehr Rechte aberkannt und sie mussten einen gelben Stern tragen. Ja, und eines Tages sagen die Eltern den Töchtern Hanni und Mila, dass diese eine Zeit lang bei einem anderen Ehepaar leben müssten, also ohne die Eltern. Und der Vater erklärt dann auch, warum.
Hier ist es nicht mehr sicher, fuhr Papa fort. Mama und ich sind beide ohne Arbeit und ohne Aussicht auf neue Arbeit in absehbarer Zeit. Man hat uns aufgefordert, unser Haus zu verkaufen. Es kann uns jetzt jeden Tag von den Nazis genommen werden und der Almosen, den wir von der Obrigkeit bekommen, reicht uns kaum für einen Monat. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen wir nicht mehr benutzen. Und jetzt noch die Ausgangssperre für Juden. Hanni hatte es gerade noch vor 20 Uhr nach Hause geschafft. Die neue Zeit, ab der Juden in ihrem Haus bleiben mussten. »Ich passe besser auf«, sagte Hanni schnell. Ihre Stimme klang nicht mehr so forsch wie sonst. Sie klang wie ein Kind, nicht wie die hartgesottene 15-Jährige. »Du kannst nichts dafür«, sagte Papa. Er griff ihr unters Kinn und hob es an. »Sieh mich an, Hanni.« Sie sah mit glasigem Blick zu ihm auf. »Es ist nicht deine Schuld, dass unser Land von Leuten besetzt wurde, die uns nur wegen unserer Religion, in die wir geboren wurden, hassen«, sagte Papa. »Nichts davon ist deine Schuld. Gar nichts. Verstanden?« Hanni nickte. Mama nahm meine Hand. Es ist nur für eine kurze Zeit, sagte sie.
Ja, und hier hörten wir Natalia Belitsky. Die ist die Stimme von Mila, der jüngeren Schwester von Hanni, die sich an diese Zeit hier erinnert.
Also eine christliche Familie hat die beiden jüdischen Kinder bei sich aufgenommen. Das war schon mutig.
Ja, absolut. Das Ehepaar erzählt dann herum, es seien so ausgebombte Cousinen ihrer eigenen Söhne aus Rotterdam. Ja, und das funktioniert dann auch. Die Mädchen können erst einmal unbehelligt beim Ehepaar wohnen.
Erst einmal. Wie geht's denn weiter mit dem Mädchen? Und wie kommen die anderen Stimmen ins Spiel? Das Hörbuch wird ja von insgesamt 4 Personen gesprochen.
Ja, also Simona Pahl spricht Passagen, in denen Hanni die Hauptrolle spielt. Und dann gibt es noch eine Stimme für ein Mädchen namens Liv aus der Jetztzeit. Sie ist die Enkelin von Mila und die wird gesprochen von Inka Löwendorf. Und Benito Bause spricht dann noch einen jungen Mann, Willem, einen Juden, den Hanni gerettet hat.
Gerettet hat?
Ja, wir erfahren schnell, dass Hani und Mila sehr unterschiedlich sind. Die kleine Mila ist eher so ängstlich, Hani 15 Jahre alt, dagegen kämpferisch. Und die entschließt sich, in den Untergrund zu gehen. Sie übernimmt Botengänge und holt Kinder ab, die gerettet werden sollen. Und immer wieder hält sie so in Gedanken Zwiesprache mit ihrer Mutter und erklärt, warum sie das tut.
Ich weiß, du hältst die Sache für zu gefährlich. Aber ich verspreche dir, dass mir nichts geschieht. Ich bin einfach ein junges Mädchen, das eine Straße entlang geht und ein kleineres Kind an der Hand hält. Die Soldaten an den Kontrollpunkten auf der Strecke werden keine Notiz von uns nehmen. Ein junges Mädchen, das mit einem kleineren Kind spazieren geht, ist unbedeutend. Aber dem Kind kann es vielleicht das Leben retten. Mama, du kennst mich. Ich muss daran glauben können, dass mein Leben eine Bedeutung hat. Diese Sache gibt dem ganzen Chaos, zu dem unser Leben geworden ist, vielleicht einen Sinn. Die Leute nennen es Widerstand. Und ich muss einfach dabei mitmachen.
Und natürlich muss sie sich dann auch einen Geheimnamen geben, Eisvogel eben. Und sie kann etliche Kinder retten, die außer Landes gebracht werden. Eines Tages hilft diese Hani auch dem jüdischen Jungen Willem und anderen Kindern. Diese werden gerettet, aber für Hani geht es diesmal nicht gut aus. Mila überlebt den Krieg und wandert dann nach England aus, hört aber nie mehr von den Eltern oder auch von ihrer Schwester Hani. Und da sie sich die Mitschuld daran gibt, dass Hani wohl irgendwas passiert ist, erzählt sie nicht mal ihrem Sohn und ihrer Enkelin, dass sie eine Schwester hatte.
Jetzt kommt die Enkelin ins Spiel.
Mhm. Genau, immer wieder wird eben auch aus der Jetztzeit erzählt, Oma Mila soll jetzt ins Altenheim, sie ist also jetzt alt und Liv hilft mit ihrer Freundin Gabby, Milas Wohnung auszuräumen und dabei finden sie eine Kiste voller Papiere.
Vorsichtig nehme ich die Papiere heraus, betrachte sie, reiche sie an Gabby weiter und lege sie dann auf den Boden neben uns. Erst als wir uns immer mehr mit dem Inhalt der Kiste beschäftigen, wird mir klar, was für eine Schatzkiste sie tatsächlich ist. Sie ist voller Briefe, alte Eintrittskarten, Belegen und handschriftlichen Notizen. Die Chronik eines Lebens. Bobbes Leben?
Ja, Bobbe, so wird Mila nun von allen genannt. Und es stimmt, die Papiere geben einen Hinweis auf die Vergangenheit von Mila. Dabei stoßen die Mädchen auch auf den Namen von Willem. Sie recherchieren und finden die Adresse des nun alten Mannes tatsächlich im Internet. Sie schreiben ihm, er antwortet und kann nun auch Mila noch viele Fragen über seine Rettung und Hannis Schicksal erzählen.
Erfahren wir denn auch, was mit den Eltern von Hani und Mila passiert ist?
Also von denen erhalten die Mädchen 1942 noch einen Brief, aber dann hören sie nie mehr etwas von denen. Es wird nicht geschildert, was passiert, aber es ist eigentlich klar, dass die Nazis die Eltern damals umgebracht haben.
Das klingt nach einer sehr spannenden, aber eben auch brutalen und ernsten Geschichte über die Nazizeit. Passt das denn für Elfjährige?
Also ich finde 11 Jahre auch ein bisschen jung. In diesem Fall würde ich es eher etwas Älteren, also vielleicht 13-Jährigen empfehlen und Älteren auch. Gut finde ich die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart. Also Liv lebt ja jetzt in England und hat zu Anfang so überhaupt keine Ahnung von Milas Jugend in der Nazizeit. Sie erlebt aber selbst Ausgrenzung durch eine falsche Freundin, die plötzlich mit anderen zusammen ist und die beginnen dann Liv fies zu mobben. Und Gabby wird dann ihre neue Freundin, die wirklich zu ihr hält und mit ihr eben die Geschichte der Großmutter recherchiert, was der dann wiederum hilft, besser mit der Vergangenheit umzugehen. Es ist insgesamt ein ja wirklich sehr berührendes Jugendhörbuch über Freundschaft und großen Mut. Und natürlich ist es sehr schön, dass der Verlag nicht die Kosten gescheut hat, 4 so gute Sprecherinnen und Sprecher zu engagieren.
Liz Kessler, Geheimname Eisvogel. Gelesen von Inka Löwendorf, Nathalie Belitzky, Simona Pahl und Benito Bause. Eine MP3-CD mit einer Dauer von knapp 8 Stunden kostet 20 Euro und ist im Argon Verlag unter dem Label Sauerländer Audio erschienen. Das Hörbuch kam auf den ersten Platz der hr2-Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche im Mai. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und damit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.